Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Return to Home. So, mit mir ist der Leon.
Hallo.
Und Leon ist bei uns, wird eingearbeitet im Bereich Indoor-Inspektion und vor allen Dingen unser Inspektionsset und die anderen Inspektionslösungen, die wir haben. Genau, und ich bin hier irgendwie Veteran und schon viel draußen gewesen, genau. Du ja auch schon ein paar Mal. Und wir wollen heute primär über die Drohneninspektion im Indoor-Setting sprechen. Wir machen das diesmal, haben wir ein interessantes Format uns ausgewählt. Und zwar hast du was vorbereitet.
Genau, ich habe ein paar Fragen mitgebracht, die ich klären wollte. Wie gesagt, ich bin seit kürzerem jetzt hier und wollte eingearbeitet werden. Hab mir ein paar Fragen überlegt.
Du wolltest eingearbeitet werden.
Nee, ich will. Ja, ich wollte, ne, hab mir mit dem Hintergedanken ein paar Fragen überlegt.
Sehr schön.
Und hoffe, dass wir die heute klären können.
Ja, ich bin auch gespannt. Genau, ich bin ja vom Hintergrund Luft- und Raumfahrttechniker oder Ingenieur, habe das studiert und dann bin aber schon seit 15 Jahren jetzt im Drohnen-Business unterwegs, viel selbst gebaut, aber eben auch mit den kommerziellen Systemen geflogen, hier bei Europe und vorher natürlich auch recht viel. Und du bist ja FPV-Pilot,
ne? Ja, genau, ich bin FPV-Pilot.
Das ist also deine Hobby, Vita.
Hobby-Löter, könnte man sagen.
Okay,
ja. Genau, studiere Maschinenbau auch, also ein bisschen technische Affinität ist da.
Ich glaube, das vereint uns. Wir haben ja ein paar Mal schon über dein Maschinenbaustudium gesprochen. Ja, ich hatte ja auch Maschinenbau als Grundstudium und dann Luft- und Raumfahrttechnik obendrauf. Genau, auf jeden Fall spannend. Aber wir hoffen, dass wir euch nicht zu sehr hier in irgendwelche thermodynamischen Grundkonzepte einweisen. Ich glaube, so schlimm.
So was macht Spaß, wenn man es erstmal verstanden hat.
Ja, genau. Vielleicht ganz kurz für die, die es nicht sehen. Wir haben vor uns zwei Drohnen. Was ist das da rechts?
Hier rechts, das ist die Avatar 2. Auch aus unserem Inspektionsset, zusammen dann mit der Neo 2. Genau, einmal die Avatar 2 mit dem Cage, Custom Cage. Also ist natürlich so nicht von Haus aus mit dabei. Genau. Einmal
Kollisionsschutz nochmal außenrum verstärkt.
Ja klar,
ne?
Natürlich.
LEDs unten, die haben wir jetzt gerade nicht dran, aber wir haben eine komplette Beleuchtungseinrichtung dafür, für die Avatar 2.
Genau, ja, nach vorne, nach unten, um optimale Raumausleuchtung zu generieren, dann vor allem auch in dunkleren Gefilden.
Was gefällt dir denn an dem System besonders? Ist das irgendwie, magst du die?
Ich finde die extrem cool. Ich bin die selber auch schon geflogen mit und ohne Goggle.
Ja.
Ist ja beides möglich.
Genau.
Mit Goggle natürlich, wegen FPV-Hintergrund, hat mir ein bisschen mehr Spaß gemacht.
Ja.
Es ist extrem robust. Ich bin jetzt auch schon mehrfach absichtlich natürlich gegen die Wand geflogen. Mhm. Äußerst vorsichtig, so vorsichtig wie es geht. Es ist einfach, es ist nichts passiert.
Ja.
Man konnte sie direkt wieder starten, aufrichten und wieder starten.
Ja, und wir haben viele Kunden in dem Bereich Hochregallagerinspektion und so weiter, da ist so ein Teil natürlich super mit der neuen Avatar 360 natürlich jetzt nochmal, wenn man es braucht, also die hat auch ihre Vorteile, aber die 360 hat natürlich nochmal logischerweise die Rundumsicht. Also da reicht es teilweise, dass ich echt nur einmal durchfliege durch mein Hochregallager und dann meine Verbindungen rechts, links und so weiter sehen kann und inspizieren kann. Was ist denn noch dabei? Bei dem Inspektionsset ist ja noch die Neo 2 dabei, ne?
Genau, die Neo 2 ist quasi wie der kleine Bruder dann von der Avatar 2 mit dem LiDAR-Sensor dann vorne dran auch.
Also das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, den wir gar nicht so überlaufen sollten, weil es ist ja so, dass man häufig in der Indoor-Inspektion im Dunkeln tappt, so ganz blöd gesagt, ne? Also die seltensten Ingenieursbauwerke, Biogastanks und so weiter haben jetzt irgendwie so große Fenster, weil das Zeug da drin natürlich irgendwie, es gibt meistens schlechte Beleuchtung. Und diese LiDAR-Sensoren, wir haben sie jetzt, die Neo 2 gerade nicht auf dem Tisch, aber da sind ja vorne rechts, links, wenn ich mich recht entsinne, sind ja, auf der einen Seite ist ein Display, auf der anderen Seite ist der LiDAR-Sensor. Und ähnlich wie beim Handy, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, bei so einem iPhone kann ich ja entsperren, ne, mit Gesichtserkennung, da passiert im Prinzip nichts anderes. Es ist ein Solid-State-LiDAR, der sozusagen einzelne Lichtimpulse rausschießt und zwar nicht irgendwie bewegt oder so, da rotiert nichts und wieder empfängt. Und dadurch habe ich, es ist nicht so genau wie jetzt so ein hochgenauer LiDAR-Sensor, der hier jetzt oben drauf ist, so ein LiVox-Modul, aber ich habe eben die Möglichkeit, damit mein Umfeld zu erfassen und zu ertasten und auch komplett bei der Dunkelheit, was ja mit diesen anderen Antikollisionskameras,
das, ne, die kennt man ja. Optische Stereo-RGB-Kameras.
Genau.
Ist halt schwierig bei Dunkelheit, ne?
Ja. Und auch bei sehr feinen Strukturen oder so, ne? Da merke ich auch irgendwann, da kann die Kamera das dann nicht mehr auflösen oder andersrum, die Algorithmen, die dahinter setzen, können dann zum Beispiel bei, ja, so Blitzableitern und so, ne? So kleine, ja, kleine Strukturen, die, da fliege ich dann einfach gegen oder kleine Äste. Mit dem LiDAR habe ich da deutlich bessere Möglichkeiten. Also die Neo 2 und die Avatar in Kombination, da kriege ich eigentlich echt viel mit hin für die Inspektion, ne? Okay, gut. Wir wollten ja gar nicht so sehr darüber sprechen. Vielleicht noch ganz, also du hast ja deine Fragen dabei.
Ja, was ist das hier Fragen für ein dabei? System? Das ist die Neuvis neuerdings. Früher Terra X Cross aus Japan, vom japanischen Hersteller. Mittlerweile doch aufgekauft oder auch zum Teil aufgekauft von einem amerikanischen Investor. Auch eine Indoor-Drohne. Natürlich in einer ganz anderen Größendimension hier, beispielsweise als die Neo 2. Ist aber auch mit einem, wie du eben schon gesagt hast, mit dem Livox ausgestattet, mit dem LiDAR zur Echtzeit-Punktwolkenberechnung. Auch dann auf dem Controller, beziehungsweise dem Tablet, der das an dem Controller angeschlossen ist.
Genau, das macht eigentlich diese Lösung, hebt sie natürlich deutlich ab von reinen Inspektionslösungen, dass ich hiermit in Echtzeit, wie du sagst, eine Punktwolke aufnehmen kann. Die muss dann später immer noch, also leider ist ja echt schwierig, ich schieße da irgendwie einen Lichtimpuls raus in meinem fliegenden System und muss jetzt nicht nur, also ich messe ja einmal von die Signallaufzeit von meinem Punkt bis zu dem Punkt, wo dieses Lichtsignal auftrifft und zurückkommt sozusagen, aber ich muss ja auch die Ausrichtung verstehen und drauf haben. Das heißt, da muss dann nochmal mit der IMU, der Inertial Measurement Unit, also das Gleichgewichtsorgan, muss nochmal alles komplett durchgerechnet werden, glatt kalibriert werden und das ist also, in Echtzeit sieht man es dann und später wird noch einmal sozusagen die Software rübergejagt. Ja. Aber genau, man hat sozusagen in Echtzeit nicht nur Fotos gemacht, sondern eben auch eine Punktwolke, mit der ich dann auch, ja, zumindest mit einer gewissen Genauigkeit hier so um die 5 cm, teilweise auch genauer, je nach Umgebung und Größe, kann ich dann wirklich auch Maße nehmen und komplette Wolke meiner Struktur erstellen.
Ja. Ja. Ja.
Schon ganz cool. Bist du mit der schon mal geflogen?
Ich bin mit der schon mal geflogen.
Okay.
Ist jetzt so ein Testflug gewesen. Also es kam jetzt ein Firmware-Update. Mhm. Dadurch ist sie extrem stabil geworden jetzt.
Ja.
Also meines Erachtens nach. Hatte sie ja vorhin auch eine FPV-Kamera.
Ja.
Also,
hast dich direkt zu Hause gefühlt?
Ich habe mich direkt zu Hause.
Ohne Goggles, genau. Ja, ich glaube, was die so eint, oder was mir zumindest aufgefallen ist, dass die relativ laut ist.
Ne? Oh ja, ja.
Also, weil die ja kompletten Käfig sozusagen hat und dadurch nochmal ein bisschen was mehr wiegt und auch kompakt sein möchte.
Mhm. Ja. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also man hat direkt ein paar Blicke kassiert, als man die dann gestartet ist.
Ja, und du bist dann hier durch die Räumlichkeiten, ne? Büroräumlichkeiten geflogen?
Ja, nur durch den Besprechungsraum.
Ja.
Also ich habe jetzt keine größere Tour gemacht, aber es hat auf jeden Fall gereicht, auch um die Säulen herumgeflogen und so.
Ja, genau, das ist die Neuvis X1 und ist wirklich für die Vermessung, Indoor-Vermessung, beziehungsweise auch die Inspektion mit, also das ist ja das Tolle, ich kann in meiner Punktwolke dann später sehen, wo bin ich denn eigentlich hingeflogen, an welche Ecke von meinem Tank, weil ehrlicherweise keine Fenster, vielleicht kein Kompass, weil das alles Metall ist, die Struktur, also das Ding braucht ja auch gar kein GPS, es stabilisiert sich rein über den LiDAR-Sensor. So, und dann kann ich später, und das Tooling ist da ganz schön, was dahinter sitzt, kann ich sozusagen durchscrollen durch mein Video und sehe dann mein Inspektionsvideo und sehe dann, jetzt war ich an der Nordflanke von meinem Tank und jetzt war ich da oben und da und dann kann ich sofort verorten, wo kommt denn jetzt, stammt diese Aufnahme her? Weil das ist natürlich wichtig, ne? Wo soll ich den Tank aufschneiden? Wo ist die Korrosion irgendwie stark geworden? Spannende Geräte, die ganz anders aussehen als so diese typischen Drohnen, ne? Also vor allen Dingen hier diese Indoor-Drohnen sind doch irgendwie sehr kompakt, kugelig, haben irgendwie so einen Propellerschutz natürlich irgendwie immer. Aber du hast ein paar Fragen vorbereitet.
Genau.
Sollen wir da mal kurz reinspringen?
Können wir machen, genau. Also wir haben ja erstmal die Prämisse, die Drohnen helfen extrem oder schaffen extrem Abhilfe dann in der Inspektion, vor allem in Hochregallagern, wo sich Menschen in Gefahr bringen müssten, theoretisch, oder extremen Aufwand auf sich nehmen müssen. Was man dann mit dem Einsatz der Drohnen einfach in kürzester Zeit und geringstem Aufwand dann als bewerkstelligen kann. Meine Frage ist dann erstmal noch, wo braucht man dann aber trotzdem noch manuelle Inspektionen? Also wenn wir die Möglichkeit haben, der Drohne wo kann man da die manuelle Inspektion jetzt mit einer Person nicht ganz ersetzen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Direkt mit dem Schwierigsten hier fängst du an. Es gibt natürlich extrem, die Anwendungsmöglichkeiten sind da so vielschichtig und auch so tief, dass ich natürlich irgendwie das nicht überblicken kann komplett. Aber was häufig schwierig ist, also erstmal kann man mit der Drohne sehr, sehr viel erschlagen, immer wenn ich sozusagen da nicht hinkomme so einfach oder nur mit Aufwand hinkomme. Irgendwas, beispielsweise dieser Biogastank, den wir neulich mal inspiziert hatten, da ging es da wirklich auch knapp 20 Meter hoch, 18 Meter Durchmesser, Riesending. Mhm. Und das einzurüsten hätte, ich glaube, an die 100.000 gekostet. Und mit der Drohne komme ich halt hin, fliege durch, super entspannt, also mäßig entspannt, da kommen wir nochmal zu. Also man muss schon ein bisschen was können. Ich habe auch eine Drohne kaputt gemacht in dem Prozess, aber so, also das geht ganz gut. So, wenn es dann sehr, sehr kleine Strukturen werden, dann komme ich mit der Drohne irgendwann an die Grenze. Also ich sag mal, alles so DN1000, also so 1000 Millimeter Durchmesserrohre, da komme ich mit so kleineren Drohnen, Avatar, wahrscheinlich noch ganz gut durch. Mhm. Neo auch und so, aber bei so einem Teil 2 Meter, 1,50 mal 1,50, solche Rechteckquerschnitte, da wird es dann irgendwann eng. Das mal vorweggenommen, auch Rotorblatt, also man kann ja auch durch Windkraftanlagen oder Windenergieanlagen Rotorblätter, muss auch eine gewisse Inspektion durchführen, ob da irgendwelche Delaminationen entstanden sind. Und das wird dann auch irgendwann super eng. Da gibt es dann eher so Bodenfahrzeuge, haben wir früher auch entwickelt, die dafür eingesetzt werden. So, was als ganze Inspektionsklasse aber echt schwierig ist, ist, wenn ich die Struktur berühren muss. Hm. Also wenn ich berühren muss oder sogar unter, also eine Schichtdicke messen. Da haben wir ein Forschungsprojekt mal gemacht mit dem Fraunhofer. AIDA hieß das Projekt. Und da haben wir wirklich uns angeschaut, also eine Drohne gebaut, die hängt, hast du vielleicht schon mal gesehen.
Ja, genau, mit dem Rüssel.
Mit dem Rüssel, die dann ranfliegt an die Struktur. Und das waren Offshore-Windkraftanlagen und mit so Wirbelstrom-Sensoren oder auch andere Sensoren, die wir rangebaut haben, das war wirklich so eine Kassette, dort Schichtdicken gemessen hat. Weil im Offshore-Bereich, wenn so eine Lackierung da langsam durch Wind und Wetter abgetragen wird, dann gibt es halt Korrosion und dann kannst du im Prinzip die Anlage vergessen. Also das frisst sich dann einfach durch. Ja. Oder da gibt es ja Möglichkeiten für, aber super aufwendig. Also da gibt es Lösungen, aber ehrlicherweise, die sind gerade noch erstmal so am Hochkommen, allein nah an die Struktur oder sogar berührend. Und was dann wirklich schwierig ist, ist unter der Struktur, zum Beispiel Bewährungstiefen zu messen. Wenn ich so Stahlbeton habe, Brücken, und dann haben die beim Einlegen die Bewährung doch zu nah an die Beton, also den Abschluss des Bauteils gelegt, dann kann es sein, dass es durchkorrodiert. Hast du sicher in Werkstattkunde alles mal gehabt.
Da habe ich gut aufgepasst.
wie dann Zeug. Genau. FE und dann mit Sauerstoff da durchoxidiert. Diese Themen sind auf jeden Fall schwierig mit der Drohne zu machen. Ansonsten gibt es echt wenige Sachen, also auch sehr schwere irgendwie Prüfkörper zu verbringen. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie, so ein Röntgengerät, gibt es tatsächlich, habe ich im letzten Winter, glaube ich, gesehen, eine Kollegin, die ein ganzes Röntgengerät an eine Drohne gehängt haben und damit dann Reparaturen an Hochspannungsmasten, ich weiß nicht, wie man das technisch genau nennt, verschleißen, also im Prinzip ich zwei Leiterseile miteinander wieder verbinde, in dieser Verbindung haben die geröntgt.
Mit der Drohne. Okay. Ja, also das ist doch aber extrem schwer, das Gerät,
oder? Ja, es gibt mittlerweile leichtere Systeme und das ist eigentlich eine smarte Idee, weil ich damit sehr gut teilweise durchkomme. Ich weiß gar nicht, wie Röntgenstrahlung jetzt auf Metall, also wirklich Blei und so geht ja gar nicht durch. Andere Metalle wird, glaube ich, auch schwierig. Auf jeden Fall haben die da was rangehängt. Also es gibt extrem viele Nischenthemen da auch und ich glaube, recht viel ist möglich. Vielleicht kann man das sagen, außer diese wandnahe Prüfungen und so. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt menschliches Gespür da brauche, so Klopftests und so, das wird natürlich irgendwie schwierig mit der Drohne. Aber ich glaube, da kommen wir hin.
Ja, okay. Wie weit ist das Experiment da mit dem Fraunhofer gegangen? Also mit dieser Rüssel-Testdrohne da?
Hat im Prinzip funktioniert. Nur das Problem war, dass natürlich auf jedem Schiff, wo wir da hingefahren sind, irgendwie eine Person auch ausgebildet werden musste, die mit diesem System umgeht. Ja, klar, und es war eben leider nicht DJI, ich nehme es in die Hand, flieg, sondern ein bisschen besonderer im Umgang. Und dann bei starkem Wind, der Offshore natürlich auch häufig immer weht, war es einfach herausfordernd, operationell das Ding zu fliegen. Ja. Aber es hat technisch sehr, sehr gut funktioniert und die Projektergebnisse sind, glaube ich, auch öffentlich einsehbar. Genau. Ja. So, also da kann man auf jeden Fall einiges mit machen.
Ja, das ist ein richtig cooles Projekt.
Ja. Auch eine sehr große Drohne,
muss man sagen. Ja, klar, es ist halt immer ein ein Nischenprodukt. Ja. Nicht wie DJI dann. Auch wenn es der Enterprise ist, ist es ja trotzdem schon sehr spartenabhängig.
Genau.
Oder spezifisch dann in dem Fall, was man damit machen kann.
Ja.
Genau, wenn wir indoor eine Inspektion machen und jetzt in riesengroßen Hallen unterwegs sind, wie ist das mit der Verbindungsqualität? Also sollte ich dann mit der Drohne mitgehen? Das ist ja auch immer nicht möglich oder nicht immer möglich, dann mitzugehen. Wie sind da so die Einschränkungen, denen man sich da unterwerfen muss, zwangsweise?
Ja, also du kennst es ja selbst vom Fliegen, dass eigentlich eine direkte Sichtverbindung immer das Beste ist.
Ja.
So eine Signalausbreitung, es geht auch, ne, hinter Ecken oder so, je höher die Frequenz, desto stärker wird sowas abgeschirmt und desto stärker dämpft jetzt auch einfach Materie, die dazwischen ist. Ne? Mhm. Einmal die Luft, aber die dämpft nicht so stark, aber wenn da jetzt so eine Maschine zwischensteht mit viel Metall oder so, dann kann es schon sein, dass die sehr stark abschirmt. Mhm. Jetzt ist es in Hallen aber so, dass ich häufig auch irgendwie die Wände aus Metall habe, die Decke, dann kann es schon mal sein, dass über eine Reflexion sozusagen das Signal dann trotzdem noch ganz gut hinkommt. Genauso wie in so Metallröhren. Erstaunlicherweise das Signal, wenn die nicht zu scharf sind, die Ecken, dadurch wie in so einem, im Englischen nennt man das Waveguide, also eine Art Weg für die Signalübertragung sozusagen. Ne, das bleibt dann da schön drin, wird an den Wänden reflektiert und kommt erstaunlich weit. Am Ende ist sowas immer ein bisschen schwarze Magie, Antennentechnik. in dem Sinne, dass man es echt vor Ort testen muss. Also wir haben schon Male gehabt, wo wir dachten, das geht gar nicht, und dann sind wir extrem tief vorgedrungen und dachten, das geht ja gar nicht. Oder also erstaunlich, dass es so weit geht. Und andere Systeme oder andere Sachen wie hier im Innenhof zum Beispiel, ne, da haben wir halt sind umkesselt von dieser Aluminiumfassade oder ich weiß nicht, was da genau alles verbaut ist, und da haben wir halt einen relativ schlechten Empfang. Vielleicht kann man festhalten, dass die neuen Chips, also vor allen Dingen OcuSync 4 von DJI, hat sich extrem verbessert nochmal, was die die Reichweite angeht. Man kann ja auch, und da gibt es für die neue Versus X1 auch ein Tethering-System, man kann ja das Ganze irgendwie auch an eine Strippe anschließen.
Ja.
Bei den DJI-Geräten aktuell hier zumindest noch nicht, bei den größeren schon. Und dann kann man auch zum Beispiel, wenn man eine lange Helios 3 und so, gibt es ja auch andere Inspektionsdrohnen, die ist ja eher vom preislichen unten angesiedelt von diesen Inspektionsdrohnen. Da gibt es dann auch so Tethering-Systeme, mit denen man dann durch die Rohrleitung fliegen kann und so weiter. Und teilweise auch eben direkt die Spannung übertragen kann. Das heißt, dann habe ich nicht mehr der Akku, der irgendwie leer geht.
Ja.
Also sowas gibt es, aber ist ehrlicherweise nicht ganz so verbreitet. Und meistens muss man das einfach testen. Und man merkt ja meistens, okay, jetzt wird die Verbindungsqualität langsam schlechter. Mhm. Genau. Ich habe so einen Trick, Leon.
Ja.
Und das, Kunden fragen mich immer, warum sind die Antennen nicht ausgeklappt? Aber ich lasse die Antennen manchmal eingeklappt, damit ich im Zweifelsfall, weil die Reichweite eh schon so enorm gut ist, also eingeklappt heißt sozusagen in der horizontalen, dass wenn ich dann an Reichweitenlimit stoße und wirklich Probleme habe, weil es kann ja manchmal super schnell weg sein, dass ich die dann nochmal aufstelle und nochmal meistens so 20-30% verbesserte Empfangsqualität habe. Also das so als Tipp sozusagen, wenn man wirklich sich unsicher ist und vorher das nicht sauber testen kann, dann kann man diesen Trick nochmal anwenden, sozusagen künstlich die Reichweite zu beschneiden, um dann später das nochmal ausklappen zu können. Aber keine Gewähr, also bitte sendet eure Drohne nicht ein, wenn es deswegen schief geht.
Ja, hört sich schlau an. Also mit dem als Puffer dann, ne?
Genau, so im Prinzip sich ein bisschen Puffer vorzubehalten. Ja, genau. Bist du denn schon mal mit einer Indoor-Drohne irgendwie an ein Limit gekommen? Bist ja jetzt hier ein bisschen rumgeflogen, aber irgendwie privat auch?
Nee. Mit der FPV schon. Ist da natürlich beim analogen System verrauscht das Bild. Beim digitalen System bricht es dann meist einfach schlagartig ab. ja, man gewöhnt sich dann an die Reichweite. Mhm. Ist natürlich, wenn jetzt Bäume im Weg sind oder man generell tief fliegt, ist ja die Reichweite schon begrenzt. Aber das merkt man auch bei den DJI-Drohnen. Also je tiefer man fliegt, desto schwieriger ist die Verbindung oder schlechter ist die Verbindungsqualität dann. Aber ja, also ich bin jetzt noch nicht Long Range geflogen.
Ja.
Jetzt mit denen, also jetzt speziell mit den Indoor-Drohnen hier, habe ich sehr viel an dem Flying Grill getestet und dann auch mit Interessenten dann gequatscht.
Das war cool.
Das war,
du hast
das war
die Station aufgebaut für euch, die nicht da waren, Flying Grill im Juni. 11. Juni war das, glaube ich, ne?
Ja,
oder?
Ja, ich glaub auch, ja.
Ja. Da haben wir hier ein großes Event gehabt und eben Leute eingeladen, machen wir nochmal, also beim nächsten Mal gerne anmelden. Und da haben wir hinten, oder hast du eigentlich, diese Station aufgebaut, wo wir mal die Indoor-Systeme sozusagen geflogen sind mit irgendwie, was hattest du da aufgehängt?
Ich hatte ganz viele Josefs aufgehängt, eigentlich als Gimmick nur. Das, wurde dann irgendwann der Running Gag.
Genau, wir haben Josef in verschiedenen...
Aber
Größen beziehungsweise einfach ihn dort aufgehängt und dann mussten wir möglichst viele Josefs finden. Das war die Idee.
Das haben nicht alle Josefs gefunden, sag ich nur.
Okay, beim nächsten Mal vielleicht.
Ja, aber genau, also da konnte ich viel testen. Hatte auch eine Röhre aufgebaut, die auf dem Boden lag, um mal so ein bisschen in engen Korridoren oder engen Volumina zu fliegen, einfach zu testen.
Vielleicht noch eine Sache, wo wir gerade bei Antennen und Reichweite und so sind. Es gibt... zwei Konzepte, die man verstehen muss, um optimalen Empfang zu haben. Einmal, dass die Antennen irgendwie auch eine Polarisation haben. Das ist im Prinzip die Frage, wie schwingt mein elektrisches Feld? Das kann entweder vertikal schwingen, horizontal oder irgendwie dazwischen oder sogar kreisförmig. Ganz wild, das nennt sich dann zirkulare Polarisation. Und wenn ich jetzt so eine Stabantenne habe, dann schwingt eben auch das elektrische Feld genau in dieser Richtung. Und wenn ich jetzt dazu auf dem Boden eine Antenne habe, die dazu 90 Grad gedreht ist, dann habe ich etwas, was sich Kreuzpolarisation nennt. Und diese Kreuzpolarisation ist ein sozusagen es ist eine relativ schlechte Empfangscharakteristik, weil ich sozusagen eigentlich immer nur, kann sich so vorstellen, ne, die Elektronen da drin, die wollen tanzen. In diesem Leiter und die Welle ist sozusagen hier der Vortänzer. Ja. Und wenn die aber sozusagen dazu 90 Grad ausgerichtet sind, dann haben die gar keine Möglichkeit, stark sich zu bewegen in diesem Leiterseil entsprechend der Welle. Ne? Also es ist in der Tat so, dass die durch diese Welle, elektromagnetische Welle, angeregt werden, die Elektronen in der Empfangsantenne und dann dieses Signal sozusagen weiter verarbeitet wird. Und deswegen ist diese Kreuzpolarisation nicht gut, wenn man hohe Reichweite haben will. Da immer darauf achten, dass sie sozusagen senkrecht steht. Oder diesen Trick, die tatsächlich erstmal in Kreuzpolarisation zu stellen und dann aufzustellen, um deutlich weitere Reichweite zu haben. Erstes Konzept. Zweites Konzept ist Fresnel-Zone. Im Prinzip einfach die Zone zwischen Empfangs- und Senderantenne. Da kann man sich vorstellen wie so ein ganz langer, langgezogener Football, der dazwischen frei sein muss, damit sozusagen die optimale Reichweite erzielt wird. Wenn da, vielleicht sehe ich die Drohne noch, aber die ist knapp unter, also über dem Horizont oder, weiß ich, da wächst von unten oder ne, ist irgendwas in diesem langgezogenen Football, dann habe ich auch deutliche Reichweiten einbußen. Also das so zwei Konzepte, die da nochmal helfen, wenn man fliegt. Genau. Und hört sich schlau und
intelligent an.
Die Fresnel-Zone und Polarisation.
Kann man mal googeln, nicht?
Nee, aber es sind tatsächlich wichtige Themen und Antennentechnik ist nicht ganz ohne. Ja. Da kann man viel tief reingehen, wenn man möchte. Aber wir haben ja nur begrenzt Zeit.
Ja, vielleicht wäre das ja was für den nächsten Part mal.
Ja, genau.
Oder einen späteren Part.
Deep Dive Polarisation.
Ja, genau.
Wenn ihr das wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich glaube,
wer sich das antun möchte.
Ja, wird wahrscheinlich ein bisschen viel.
So ein bisschen abnerden, ja.
Hast du noch eine Frage?
Vielleicht noch so ein paar, ja doch, so Randcharakteristika. Wie ist das mit Feuchtigkeit bei Indoor-Drohnen, Staub und vielleicht auch für Hochregallager oder generell Lagerkomplexe, die extrem kalt werden? Wie kann man da die am besten einsetzen oder worauf sollte man da achten?
Ja, also spannende Frage. Ich glaube, die Neuvis hat einen IP-Schutz, müssen wir aber nochmal nachschauen, welchen jetzt genau. Und IP steht ja für Ingress Protection und da gibt es ja zwei Zahlen. Der erste steht, glaube ich, für Staub und der zweite für Wasser oder andersrum.
Ich glaube, der erste steht für Wasser
und
der
zweite dann,
für
Staub. Genau.
Aber ich weiß.
Und das sind ja eigentlich die primären Themen. Vielleicht fangen wir mit dem einfachen an. Ich glaube, so Temperatur ist eigentlich entspannt, weil Ich sollte jetzt die Drohne da nicht 5 Stunden im Kühlregallager stehen lassen und dann starten, weil dann sagt der Akku irgendwann, diese Leistung kann ich nicht mehr abgeben. Also Akkus sind sehr, sehr temperaturempfindlich, was die Leistungsabgabe angeht, in beide Richtungen. Ja, aber vor allen Dingen, je tiefer die Temperatur, desto da gibt es wirklich dann so eine Art, da sinkt dann die Leistungsabgabe sehr, sehr deutlich. Also Temperatur ein bisschen aufpassen, genauso im Winter fliegen, kennen die meisten Drohnenpiloten schon. Also da am besten die Akkus irgendwie auch nah am Körper tragen, das hilft. Dann sind die, bleiben die warm. Was bei Temperatur manchmal ein Problem ist, ist, dass Linsen beschlagen können. Ich bin jetzt im Warmen, gehe in den kalten, in das Tiefkühl-Hochregallager oder weiß nicht, ob es da überhaupt Hochregallager, aber wie auch immer, Tiefkühltruhe, sage ich mal, gehe ich rein. Und dann beschlägt häufig mein Sensor vorne, weil der natürlich noch viel Feuchtigkeit hat, irgendwo ne, die warme Luft noch da im Zwischenraum ist und dann wird das Ding aber kalt und die Feuchtigkeit fällt aus. Da muss man einfach schauen, dass man da eine Weile wartet oder wirklich beheizte Elemente nimmt. Das gibt es teilweise, die Matrice 4 zum Beispiel, wie auch immer. Also es gibt da Möglichkeiten für, meistens reicht aber auch einfach abwarten oder mal auspusten, sage ich mal, um da diese Vernebelung wegzunehmen. Staub ist in der Tat ein Riesenproblem, vor allen Dingen bei sehr staubigen Umgebungen, weil die Drohne erzeugt natürlich sehr viel Wind und wenn ich dann ganz leichten Staub habe, der wirbelt auf und irgendwann wird die Drohne dadurch beschädigt. Also bis das passiert, muss ich schon sehr viel Staub aufwirbeln. Die sind meistens super robust, auch die Motoren. Mhm. Aber klar, wenn dann da Sandkörner reinkommen und so, dann irgendwann sagen die Lager auch gute Nacht. Und das Zweite ist aber, dass ich natürlich nichts mehr sehe. Das ist fast noch schlimmer, weil die Motoren kann ich irgendwann tauschen, habe da trotzdem meinen Auftrag geflogen, aber ich sehe nichts und damit ist meine Inspektionsleistung eigentlich dahin. So, das ist blöd. Ja. Wasser hängt immer von der Drohne ab. Bist du mal schon mal bei Regen geflogen mit unseren Drohnensystemen?
Nicht bei, also das könnte man nicht Regen nennen. Es war vielleicht tiefer Nebel, aber...
Ja. Also ich bin schon häufig bei Regen geflogen. Ich verantworte ich auch den Schulungsbereich und da haben wir häufig Trainings im Winter, wo es halt regnet. Und jetzt seitdem die Matrice 4 TD rausgekommen ist und vorher auch die Dock-Drohnen, die waren immer komplett IP geschützt. Ich glaube 5, 6. Und das war schon spannend. Wir sind dann einmal bei wirklich Starkregen geflogen. Und ich kann mich erinnern, ich habe die Kamera runtergeschwenkt, weil wir gucken wollten, wo wir landen. Und du sahst halt diese Tropfen, die sich an der Kamera, also wirklich fast wie so ein kleines Rinnsal, so abgetropft sind, ja. In die Tiefe tropfen. Krass. Und trotzdem war selbst die Kameraqualität noch in Ordnung, weil ich natürlich also man hat schon gemerkt, da ist irgendwas ein bisschen vor der Linse, aber obwohl die voller kleiner Tröpfchen war durch die Optik, also es wurde nicht so stark beeinflusst, wie ich dachte. Es gibt also Drohnensysteme, die sind IP-geschützt und die kannst du echt bei Hagel sogar geflogen. Wenn die zu groß werden, dann musst du natürlich aufpassen, dann sagen deine Propeller irgendwann auch Ciao, Kakao. Aber trotzdem ist das natürlich irgendwo gibt es auch ein Limit, aber man kann wirklich bei richtig Regen auch fliegen. Hätte ich nicht gedacht und hat mich beeindruckt. Jetzt nicht die Indoor-Systeme, die habe ich nicht dort geflogen. Und ich glaube, da hat man auch selten da hast du häufig eben Feuchtigkeit, die einfach in der Luft ist. Sehr hohe relative Feuchtigkeit, aber so dieses typische Regenphänomen hast du da vielleicht nicht. Oder ging die Frage in die Richtung?
Ja, doch, genau das meinte ich eigentlich.
Ja, für mich ist Indoor-Inspektion insbesondere eines der spannendsten Möglichkeiten, Das hat wirklich Vorteile. Ich brauche ja keine Genehmigung dafür.
Ja.
Ich kann im Prinzip alles fliegen, was ich baue, ohne mir da Gedanken zu machen. Natürlich sollte ich aufpassen, dass ich keine Person verletze. Und ich darf auch nicht einfach über unbeteiligte Personen da fliegen. Aber es ist selten der Fall, dass ich da jetzt so viele Personen habe. Aber ich brauche keine Genehmigung, wenn ich Türen und Fenster schließe. Also wenn die Drohne abhauen kann, dann ist rein rechtlich gesehen das irgendwie wieder Teil des Luftraums. Und dann muss ich also aufpassen, dass ich da eine Genehmigung einhole und so weiter. Aber streng genommen kann ich sonst meine Drohnen indoor betreiben, wie ich will. Und das ist so die eine, glaube ich, vereinfachende Maßnahme. Das andere, was toll ist, ist, dass die Anwendungen immer so spannend sind. Du hast halt alles Mögliche dabei, ne? Von irgendwie Guckerei waren wir neulich, riesen Okolite, die da stehen, wo du dann, da haben wir den Löschturm zum Beispiel beflogen. Und an solche Orte kommst du selten und dann auch teilweise unter der Erde, an solche Ecken.
Ja, genau, ja.
Solche Anwendungen sind halt einfach extrem spannend, so auch aus Ingenieurssicht, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Schlägt bei dir das Herz auch höher?
Ja, auf jeden Fall. Aber auch, also anscheinend nicht nur bei mir oder dir, wie es offensichtlich ist, sondern auch bei den ganzen Leuten, die anfangen. Also ich habe jetzt in letzter Zeit so viele Anfragen bekommen in der Zeit, in der ich hier Anfragen annehmen kann, was so Indoor-Inspektion angeht. Ja. Also das ist heftig. Auch die Leute, die da am Grill and Fly waren und ihre Anwendungen quasi so in den Ring geworfen haben, das ist wirklich alles dabei. Das ist richtig, richtig cool.
Ja, genau. Und alle vereint irgendwie, dass man effizienter, schneller und vor allen Dingen mit weniger Gefahr diese Inspektion durchführen kann. Und Vermessung ist ein separater Bereich, Indoor-Vermessung. Da werden wir auch nochmal ein Video zu drehen, vor allen Dingen mit der X1 hier. Aber da wollen wir jetzt heute gar nicht so sehr reinschneiden. Man kann natürlich da auch sehr, sehr viel tun. Aber allein die Inspektion hat schon so viele Anwendungen. Prima. Sehr schön. Leon, danke für deine Fragen.
Ja, ach, immer gerne.
Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen.
Ja, ich auch.
Und wenn ja, dann gebt uns gerne 5 Sterne und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Bis dahin.